Ja, wir wollen vor der Predigt einfach nur stille werden. Wir haben gehört, wir haben einen Herrn im Himmel und wir können jetzt sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Lob, Dank, Sorgen, das können wir jetzt bei ihm abgeben und das machen wir jeder für sich in der Stille. Alles, was Menschen so schätzen, was Herrscher ausmacht, das ist bei dir. Und deshalb sind wir ja wirklich froh, dass wir dich als unseren Herrn haben. Das ändert alles und das macht alles nicht unbedingt gut, aber ertragbar, weil wir wissen, dass du an unserer Seite bist und weil der Ausgang klar ist. Und darum sind wir froh, dass wir heute diesen Gottesdienst auch so feiern dürfen, im Wissen, dass du hier bist. Segne uns. Amen. Ja, am 5. Mai erfolgte der große Zapfenstreich für unseren ausgeschiedenen Bundeskanzler. Ich habe mal geguckt, warum der große Zapfenstreich überhaupt Zapfenstreich heißt. Es sagte mir nichts. Das ist ein Brauch von den Soldaten. Ein Streich war also ein Schlag und der Zapfen war der Zapfen auf dem Bierfass. Und der große Zapfenstreich war dann, wenn abends Feierabend war, dann wurde mit einem Schlag das Fass verschlossen. Damit alle Soldaten wussten, jetzt ist Schlafenszeit, Party ist um, man soll schlafen gehen. Der große Zapfenstreich ist die höchste militärische Ehre, die also scheidenden Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen zuteil wird. Da wird das Fass nicht zugemacht, das ist heute eine andere Bedeutung, aber mehr geht nicht. Und der scheidende Bundeskanzler darf sich dann Lieder auswünschen, die für ihn gespielt werden. Das Bundesmusikchor übt die dann und spielt ihn vor. Olaf Scholz hat sich folgende Lieder ausgesucht. In My Life von den Beatles, dann gab es vom zweiten brandenburgischen Konzert von Sebastian Bach einen Auszug und als drittes Lied Respekt von Otis Redding. Und seitdem, seit 5. Mai, ist also Olaf Scholz Bundeskanzler AD, also nicht Tschüss, sondern außer Dienst. Oder man könnte auch sagen, IR im Ruhestand, also nicht mehr aktiv. Und manchen können wir jetzt denken, wenn Jesus jetzt zum Himmel aufgefahren ist, ist das nicht die fromme Variante vom großen Zapfenstreich? Also sitzt Jesus nicht jetzt da oben und ist im Ruhestand oder AD? So denken vielleicht manche. Es kann nicht falscher sein, als das, was wir mit großem Zapfenstreich feiern. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, war das nicht der große Zapfenstreich, sondern im Gegenteil. Paulus will einmal deutlich machen, welche Macht in uns Christen wirkt. Und dann gebraucht er dafür das Bild, das wir jetzt in unserem Predigtext lesen. Also er sagt mal, wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens, dass wir erkennen, welche Kraft in uns wirkt. Und dann kommt er auf die Himmelfahrt zu sprechen in Epheser 1. Da heißt es, diese Kraft, die uns wirkt, ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner, also Gottes rechten Seite gab. Damit steht die Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also hier ist die Rede von Auferstehung. Himmelfahrt ist die Fortsetzung von Karfreitag und Ostern. Ein Landesbischof, Theo Sorg, früher Landesbischof, der hat das mal so gesagt, ihr seht es hier, der Karfreitag hat uns gezeigt, Jesus Christus versöhnt, Ostern sagt, Jesus Christus lebt und Himmelfahrt fügt dem hinzu, er regiert. Er hat sich mit der Himmelfahrt nicht aus dieser Welt abgemeldet, sondern er hat seinen Herrschaftsanspruch angewendet. Also ihr seht den Unterschied zum Zapfenstreich, ne? Also nicht Entkleidung seiner Macht, sondern im Gegenteil, jetzt erst recht, jetzt tritt Jesus uns an erste Macht an. Er wird der erhöhte Herr, er bekommt die Stellung, die er hatte, bevor er auf die Erde kam. Er hat sich ja der Menschenwillen erniedrigt, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz und jetzt bekommt er die Stelle zurück, die ihm gehört. Drei Gedanken wollen wir uns anschauen. Das erste, Jesus erhält die höchste Position. Da wird gesagt, Jesus wird zur Rechten Gottes erhöht, an seine Seite gestellt. Uns ist das heute nicht mehr so bewusst, warum das die Rechte sein muss. Die Rechte war schon damals, die meisten Leute sind Rechtshänder, die Hand der Macht. Und wer rechts vom König saß, war also der, der die Macht vom König verwaltet hat. Im Orient, schon in Ägypten, gab es Großvezier. Der Großvezier war der, dem der König die Macht übertragen hat. Er durfte in seinem Namen alles entscheiden. Also wenn wir im Alten Testament lesen, dass Josef der zweite Mann nach dem Pharao wird, dann war Josef ein Großvezier. Der durfte also alles im Auftrag des Pharaos entscheiden, nur den Pharao selber konnte nicht ersetzen. Der Saal stand zur Rechten des Pharaos. Wenn der Pharao also in den Saal kam, mussten alle aufstehen, der Pharao setzte sich, alle mussten stehen bleiben, auch der Großvezier, der zwar der Vertreter des Pharaos war, aber auch angesichts des Pharaos mussten alle stehen. Das ist der Unterschied zu Jesus. Denn Jesus zitiert an anderer Stelle einmal Psalm 110, als die Schriftgelehrten fragt er, zu wem sagt David also, dass er sein Herr sei. Da zitiert Jesus Psalm 110, da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, also zum Herrn Davids, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Zur Rechten Gottes zu sitzen, ist noch mehr als Großvezier sein. Der durfte zur Rechten des Königs stehen und alles entscheiden. Wenn der König weg war, durfte der sich auch setzen, aber wenn der König anwesend war, mussten alle stehen. Und Jesus ist der, der sich in der Gegenwart Gottes sogar setzen darf. Es gibt eigentlich nur im Himmel zwei Möglichkeiten, wenn der König kommt. Die eine finden wir in 1. König 22, Vers 19. Da heißt es, darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen, zu seiner Rechten und zur Linken. Weil die eine Möglichkeit war, wenn der König kommt, alle stehen auf. Die zweite Möglichkeit, wenn der König kommt, finden wir in Offenbarung 4, Vers 10. So werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Also entweder stehen oder aus Ehrerbietung aufs Gesicht fallen und den König anbeten. So müssen Menschen vor Gott sich, oder Engel lesen, wer auch immer, vor Gott sich darstellen oder erscheinen in Demut. Und wenn es heißt, Jesus wird zur Rechten des Vaters erhöht, muss man das sich im Kopf vorstellen, wie das für Leute klingt, wenn Jesus dem Johannes in der Offenbarung Folgendes sehen lässt. In Offenbarung 3, Vers 21 sagt Jesus von sich, so wie auch ich den Sieg errungen habe, also sie sollen treu bleiben und selber überwinden, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Also Jesus, wenn er den Himmel auffährt, er setzt sich zu Rechten Gottes. Denn das bedeutet, Jesus ist nicht der Großvezier, er ist nicht einer der Diener, der Angestellten, der hohen Beamten. Er ist König, er ist selbst Gott. Er darf Platz nehmen wie der Vater selbst. Nochmal, Himmelfahrt bedeutet, dass Jesus die Position bekommt, die er vorher schon hatte. Er ist ja der Schöpfungsmittler, Gott hat durch ihn alles geschaffen, vor Grundlegung der Welt. Er kam auf die Erde für uns. Jetzt geht er zurück in den Himmel und ohne Zögern wird ihm der Platz gegeben, der ihm zusteht. Er darf beim Vater sitzen. Himmelfahrt ist deshalb das Thronbesteigungsfest Gottes, sagen manche. Denn Gott darf, Jesus darf auf dem Thron sitzen, das Thronbesteigungsfest Gottes. Es ist etwas Besonderes. Wenn wir Himmelfahrt feiern, denken wir also nicht daran, in erster Linie, wie Jesus jetzt in den Himmel gefahren ist, wie das war, ob er aufgehoben wurde, einfach verschwunden ist, ob die Leute das gesehen haben oder nicht. Dass es alles zweitrangig, erstrangig ist, dass er eben in den Himmel aufgefahren ist und sich zu Rechten Gottes setzt. Das ist das Entscheidende, was wir an Himmelfahrt in Anführungszeichen feiern. Dass Jesus heimkehrt auf den Platz, der ihm gehört. Und darum konnte Heinrich Giesen, ein Theologe, einmal Folgendes über das sagen. Und das fand ich sehr schön. Ihr könnt es hier mitlesen. Himmelfahrt ist ein Fest des Jubels und der Freude. Weil Jesus an diesem Tag in alle Macht eingesetzt wird. Christus IR bedeutet jetzt nicht Christus im Ruhestand, sondern Christus in Reichweite. Seine Macht reicht in alle Bereiche unseres Lebens hinein. Fand ich schön formuliert. Christus in Reichweite, das bedeutet es. Immer, unser Herr ist in jeder Not, jeder Anforderung gewachsen. Es gibt eine Geschichte von Dr. Duden, das ist der, der den Duden entwickelt hat. Der hat sich mal Gedanken gemacht zur Zeit von Kaiser Wilhelm des Großen, wie man die deutsche Sprache vereinfachen kann. Und er hat sich vorgestellt, alle THs durch T zu ersetzen. Haben wir auch bei manchen Wörtern, ist das H verschwunden. Und dann hat er so seine Liste eingereicht, der Kaiser Wilhelm muss drüber geguckt haben. Das war der, der bis 1918 Kaiser war, bevor er abgedankt hat. Und dann hat der Kaiser Wilhelm gesehen, dass er Thron plötzlich das H weggelassen hat und Thron geschrieben hat, ohne H. Und der Kaiser Wilhelm II. Soll in Wut geraten sein und hat mit Tinte, mit roter Tinte daneben geschrieben, an meinem Thron wird nicht gerüttelt. Und deshalb haben wir im Thron immer noch das H. Ne, weil der Kaiser, der wollte nicht, dass das H wegkommt. Wisst ihr, so empfindsam ist Christus nicht. Ob Thron mit H geschrieben oder wird oder nicht, ist Jesus so vollkommen egal. Aber er ist der, der auf dem Thron sitzt. Die Rechtschreibung ist zweitrangig, sondern das, was da geschehen ist, das ist entscheidend. Jesus muss nicht Angst um seinen Thron haben, den kann ihm auch niemand wegnehmen. Denn der sitzt da und wenn er möchte, steht er auf und setzt sich wieder, aber daran kann niemand etwas ändern. Unser Herr ist da eingesetzt von seinem Vater und das ist eine Position, die ihm niemand streitig macht. Wenn wir also heute über Geschichte nachdenken, müssen wir immer denken, die Geschichte, die wir erleben, A.T. Pearson hat das gesagt, Geschichte ist seine Geschichte. Geschichte ist immer die Geschichte Gottes mit den Menschen. Deine Geschichte ist immer auch Gottes Geschichte, weil er eben auf dem Thron sitzt und regiert. Also ich habe gesagt, Himmelfahrt ist eigentlich ein Jubeltag, ein Freudentag. Mach mal was in EWGs gleich ungewöhnlich ist, dürfte gleich mal laut Halleluja sagen. Weil der König ist, aufgefordert werden, das zu feiern. Im Psalm 146 heißt es zum Beispiel, auf ewig herrscht der Herr als König, dein Gott Zion, jetzt in allen künftigen Generationen. Und jetzt antworten wir, Halleluja! Gelobt sei der Herr, wir haben einen, der auf dem Thron sitzt, für uns eintritt. Das ist doch wunderbar, oder? Der zweite Gedanke ist, weil Jesus auf dem Thron sitzt, ist er der wirkliche Herrscher, der, der alle Macht hat. Das bedeutet das nämlich, dass er entscheiden darf. Wir lesen nochmal, was in unserem Text stand. Da hieß es, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über alles, allen, was Autorität besitzt, Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Also stellt euch das vor, in der gegenwärtigen Welt, in der vergangenen, gegenwärtigen, kommenden, wird es nie einen Herrscher geben, eine Macht, eine Kraft, irgendjemand, der an Jesus herankommen wird. Lest mal den Hebräerbrief, wo steht, dass Jesus eine Zeit lang niedriger als die Engel war. Und dann wird er verglichen mit den Engeln und er wird erhöht über alle Engel und Mächte und Gewalten. Der Hebräer kann kaum Worte fassen, wie groß Jesus ist, weil ihm alles untersteht. Und wenn hier so oft steht alles, dann meint das einfach alles. Ne? Einfach und trotzdem so umfassend. Alles meint alles. Alles ist Jesus unterstellt. Damit wir das mal fassen können, was bedeutet denn alles? Alles bedeutet zum einen, dass die zwei größten Mächte, die Menschen das Leben schwer machen, Jesus unterstellt sind, der Tod und die Sünde. Es gibt zwei Mächte in deinem Leben, bei denen du mit allen Anstrengungen immer zu kurz kommen wirst als Mensch. Den Tod hat kein Mensch, reiner Mensch, bisher bezwungen. Irgendwann muss jeder Mensch wieder sterben. Ne? Egal, was wir tun, der Tod ist für Menschen eine letztgültige Größe, an der jeder erstmal vorbei muss. Die Sünde, bei aller Anstrengung, der Sünde zu widerstehen, werden wir es nie beschaffen, ohne Schuld zu bleiben, vor Gott gerecht zu bestehen, weil wir Menschen von der Sünde durchdrungen sind. Es ist ein Wesen, wir sind Sünder. Und das Tolle ist, Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott war, hat beide Mächte entwaffnet. Den Tod hat er besiegt, das haben wir am Anfang gehört, die Auferstehung ist ein Zeichen, dass Jesus stärker ist als der Tod, die Größe, vor der viele Menschen Angst haben. Jesus sagt, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, sondern ich. Und die Sünde, die Menschen von der zusätzlich von Gott getrennt hat, dürfen wir wissen, dass Jesus den Ausweg aus der Sünde am Kreuz für uns bereitet hat und sagt, auch die Sünde wird nicht mehr Herr über dein Leben sein. Wenn ich Herr dein Leben bin, dann herrsche ich und nicht die Sünde. Paulus schreibt es in 1. Korinther 15, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Und jetzt dieses große Aber, Gott aber sei Dank, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Also die zwei größten Mächte, die Menschen so der Zusetzung, über die herrscht Christus. Das Zweite, was aus dem Text eigentlich naheliegender ist, er ist der Sieger über alle Mächte und Kräfte. Er stellt euch vor, da kamen Menschen zum Glauben in Ephesus, die waren vorher Götzenanbeter, die hatten unbewusst Dämonen verehrt, die hatten Angst vor Mächten und Gewalten, vor Engelmächten. Und dem sagt Jesus jetzt, damit die davon nicht mehr Angst haben müssen, ihr müsst euch vor denen nicht fürchten. All diese Mächte und Gewalten, wie sie heißen, unterstehen trotzdem Christus. Er ist der Herr und nicht diese Mächte und Gewalten, die euch manchmal das Leben schwer machen, an die ihr vielleicht noch denkt oder von denen ihr Angst habt. Ihr müsst nicht Angst haben, weil der Herr, Jesus der Herr ist, der alles in seiner Macht hält. Und ein drittes gilt auch noch, wenn Jesus der Herr über alle Mächte und Gewalten ist, dann ist er das nicht nur über diese himmlischen, dämonischen, wer auch immer, wie sie heißen, Mächte und Gewalt, sondern ist es auch über alle Herren dieser Welt. Ne, wie groß haben sie schon Könige und Herrscher aufgespielt. Auch heute erleben wir das, wo Herren sich aufblasen und groß machen. Und Jesus sagt, all diese Herren dieser Welt werden einmal vor Gott erscheinen müssen. Und sie werden klein erscheinen. Und sie sind klein, weil der eigentliche Herrscher nicht sie sind, sondern der, der im Himmel sitzt. Es gibt im Psalm zweimal, der Herr im Himmel spottet über seine Feinde, die sich über Gott lächerlich machen und sagt, wer sind die eigentlich? Wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Tonkrug, den man zerschlägt. Wo deutlich wird, der eigentliche Herr ist unser Herr. Man muss sich vor menschlicher Macht letztlich, natürlich ist sie bedrückend, aber die haben nicht das letzte Wort. Kurt Marti hat das einmal so formuliert, denn das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf der Erde stets alles so bliebe, wenn hier die Herrschaft der Herren, wenn hier die Knechtschaft der Knechte so weiterginge wie immer. Und er sagt, die Herrschaft der Herren wird nicht so weitergehen wie immer. Die Himmelfahrt Christi bedeutet, dass, wie gesagt, eines Tages all diese Herren vor Jesus erscheinen müssen und plötzlich ganz klein werden, so groß mit Hut und eigentlich nur schon mal walten bist, dann ist auch der Herr über alle Situationen in deinem Leben. Ne? Du wirst an keine Situation kommen, wo Gott sagen muss, oh, das ist mir zu schwer. Oder das ist mir zu kompliziert. Oder da komme ich nicht mehr zurecht. Es heißt nicht, dass Jesus alles lösen wird, aber es wird keine Situation geben, die ihn überfordert. Denn ich kenne das, dass ich manchmal in Situationen komme und denke, was soll ich jetzt tun? Das ist mir zu groß. Wie kann ich damit umgehen? Du kannst dir sicher sein, bei Gott wird das nicht passieren. Den kann keiner verwundern und Gott plötzlich sagen muss, oh, damit habe ich nicht gerechnet, dafür habe ich keinen Plan B oder so. Das wird es bei Gott nicht geben. Weil er auch der Herr ist und auch alle Situationen in deinem Leben. Ein Kommentator beschreibt einmal, wo zwei Bergsteiger das Matterhorn besteigen wollen, weil sie aber nicht leichtsinnig sind, nehmen sie sogar drei Führer mit. Und dann seien sie sich an, ein Führer, ein Bergsteiger, ein Führer, ein Bergsteiger und ein Führer. Ne? Also das auf Nummer sicher. Und dann beschreibt er diese Geschichte, wie sie das Matterhorn anfangen zu erklimmen, mit Steigeisen und angeseilt, wie es sich gehört, das sind ja keine Extremkletterer. Und als sie eine gewisse Strecke hochgeklettert sind, rutscht der Letzte ab, ist aber nicht schlimm, er ist ja angeseilt. Sie wollen ihn hochziehen, dann rutscht plötzlich noch einer ab und zieht die zwei oberen mit sich. Und jetzt hängen sie nur noch an einem, der aber, Gott sei Dank, das hat er so fest reingeschlagen, dass er also die anderen vier halten kann, wegen diesem eingeschlagenen Nagel. Und es daran gelingt, dass alle sich wieder hochgezogen werden können, gerettet werden können. Und da überträgt der Kommentator, dass, wenn das für einen Bergsteiger gilt, wenn ein Bergsteiger die anderen vier retten kann, wie viel mehr gilt das für Gott, der im Himmel sitzt, der nicht nur einen Nagel in die Wand schlägt, sondern der selber der Fels ist, an dem niemand rütteln kann? Sollte uns das nicht trösten zu wissen, dass im Himmel einer ist, der wirklich mit allem fertig wird, was uns begegnet? Ich finde das sehr tröstlich. Das heißt nicht, dass ich immer alles verstehe, ich finde auch nicht alles gut, muss ich wahrscheinlich auch nicht. Aber zu wissen, im Himmel sitzt jetzt einer, der über all diese Dinge der Herr ist, das finde ich wunderbar. Darum kann Jesaja mal schreiben, den bekannten Bibelvers, und den möchte ich dir einfach mitgeben, wenn du den Eindruck hast, im Moment ist mir alles zu viel, ich weiß nicht, wie ich zurechtkommen kann. Es gibt Mächte und Gewalten, die mir das Leben schwer machen. Es gibt Situationen, die mich überfordern. Da schreibt Gott zwar zuerst ans Volk Israel, aber ich denke, wir dürfen das getrost auf uns übertragen, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich, also dieser Fels, der alles trägt, bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, nicht irgendjemand. Ich, Gott, bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Nochmal, die Mächte mögen heißen, wie sie heißen wollen, egal wie sie benennen, es gibt immer einen, der über ihn steht. Und an den glauben wir. Und das gibt uns Hoffnung. Der dritte und letzte Gedanke, den ich mitgebracht habe, Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn dieser Herr, der der Herr über das ganze Universum ist, sagt Paulus jetzt, das ist der Kopf der Gemeinde. Das ist der, von dem er sagt, die Gemeinde ist mein Leib. Und er hat gesagt, ich bin das Haupt dieser Gemeinde. In seiner unvergleichlichen Machtfülle ist Jesus also besonders für seine Gemeinde da. Das finde ich noch tröstlicher, dass wir nicht nur Gott haben, der so groß ist, sondern der sich so in seine Gemeinde legt. Auf der Freizeit mit Reinhard Spinke war so ein Satz von ihm, anhand von Matthäus 16, Vers 18, wo er sagt, ich will meine Gemeinde überhaupt, die Hölle kannst du nicht überwinden, hat er gesagt, Gemeinde hat Ewigkeitsgarantie. Nicht, weil Gemeinde so toll ist, sondern weil Jesus der Herr der Gemeinde ist. Vielleicht nicht die FEG Münster, das weiß man nicht, und vielleicht auch nicht die evangelische und katholische Kirche, aber die Kirche Jesu, wenn wir Kirche Jesu bleiben, gilt das auch für uns. Aber die Kirche Jesu hat Ewigkeitsgarantie, weil Jesus ihr Herr ist. Das ist das Besondere. Und als Paulus das schreibt, dann schreibt er das nicht, weil er gerade mit einem Ring irgendwo auf der Sonnenliege in Spanien leben, sondern er sitzt gerade im Gefängnis. Er ist im Gefängnis und kann dazu schreiben, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist, und das gibt ihm Hoffnung auch im Gefängnis. Denn er schreibt das nicht auf der Sonnenseite des Lebens, sondern mitten in der Herausforderung und dem, was ihm da im Gefängnis manchmal das schwer macht. Und dann schreibt Paulus, der Herr dieser Gemeinde erfüllt die Gemeinde, und jetzt schreibt sich Theologen, was bedeutet erfüllt die Gemeinde. Es gibt Theologen, die meinen, im aktiven Sinne, die Gemeinde erfüllt Christus, also Christus hat ja gesagt, die Gemeinde, er ist der Bräutigam, die Gemeinde ist seine Braut, Bräutigam braucht eine Braut, also Jesus macht die Gemeinde voll. Das finde ich Quatsch, weil Jesus selbst genügsam ist, der braucht uns nicht. Es ist eher die passive Variante gemeint. Jesus erfüllt diese Gemeinde und gibt ihr all das, was sie braucht. Nicht die Kirche erfüllt Christus, sondern Christus erfüllt seine Kirche. Das ist ein Unterschied, ein wichtiger Unterschied. In Christus haben wir alles. Wilhelm Busch, der hat das einmal so formuliert, die Kirche lebt nicht von der Herrlichkeit der Apostel, Prediger, Bischöfe und Zeugen. Und jetzt das Entscheidende, sie lebt von der Herrlichkeit Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Gemeinde ist etwas Besonderes, nicht weil wir so tolle Menschen wären, das sind wir vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise, sondern weil Jesus der Herr der Gemeinde ist. Das macht Gemeinde besonders. Und das macht Gemeinde auch wertvoll. Du und ich, wir dürfen mit einem gesunden Christusbewusstsein und dann auch mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen, weil Jesus unser Herr ist. Weil das wirklich etwas ausmacht und ändert. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo ein Seminarprofessor mit seiner Frau, ist eine amerikanische Geschichte, der fährt nach Tennessee zum Frühstück mit seiner Frau, möchte eigentlich einen schönen Ehetag genießen und nicht irgendwie groß mit Leuten ins Gespräch kommen, außer bei der Frau. Und dann sitzen da im Restaurant und fangen zu frühstücken. Da sehen die, dass ein Mann ins Restaurant kommt, ein gut angezogener, grauhaariger Mann, und der geht so von Tisch zu Tisch und spricht mit ihm. Und sie befürchten schon, er sagt sich einfach ab, der kommt auch noch zu uns. Und es passiert tatsächlich so, dieser Mann kommt wirklich an den Tisch und sagt, oh, kennt ihr gar nicht schön, wo kommen Sie her, was machen Sie hier? Und dann sagen die, ja, sie kommen aus Oklahoma, aus dem Nachbarstaat. Und was er machen würde, sagte er, er wäre Professor an einem theologischen Seminar. Und er sagte dieser Mann, oh, das ist ja gut, habe ich eine Geschichte für Sie, und setze sich einfach an den Tisch. Und sie denken schon, haben wir jetzt nicht so verloren. Und dann fängt dieser Mann zu erzählen und sagt, da hinten, wenn Sie aus dem Fenster gucken, da sehen Sie den Berg. Da lebte mal ein junger Mann, der, also seine Mutter hat ihn zur Welt gebracht, aber man wusste nie, wer der Vater ist. Die Mutter hat es auch nicht verraten oder wusste es selber nicht. Auf jeden Fall war das für den Jungen Zeit seines Lebens ein großer Makel, dass man ihn oft gefragt hat, wer ist dein Vater? Und er konnte keine Antwort geben. Ja, und dann hat er sich manchmal so geschämt, dass er in der Schule so Gruppen gebeten hat, weil er immer diese Frage befürchtet hat, wer ist sein Vater, weil er hat damit verbunden, du gehörst nicht richtig dazu, du bist ein Außenseiter, und er hat sich immer geschämt. Und das hat sich so in die Kirche hineingezogen. Er sagt, als er 12, dieser Mann berichtet dann, als der Junge 12 Jahre alt war, ist ein neuer Pastor in die Gemeinde gekommen. Und der Junge ging zwar in den Gottesdienst, aber am Ende des Gottesdienstes ist er auch ziemlich schnell abgehauen, weil er nicht von irgendjemandem angesprochen werden wollte. Er fürchtete immer, bloßgestellt zu werden. Und er hat das so gefunden. Und der neue Pastor hat an einem Tag am Ende den Segen kürzer gesprochen. Der Junge konnte nicht rechtzeitig flüchten. Plötzlich spürte er die Hand des Pastors auf seiner Schulter. Und der Pastor stellte ganz laut die Frage, Junge, wer ist denn dein Vater? Und dann hat man gemerkt, wie alle drumherum auch leise wurden, weil der Makel hing im Raum zu der damaligen Zeit, ne, unehelich zur Welt gekommen zu sein, war kein schönes Label, was man mitbekommen hat. Der Junge ist schon innerlich so zusammengeklappt. Und dann hat der Pastor, als hätte Gott es ihm gesagt, Inspiration von Gott, und hat gesagt, muss gucken, warte einen Moment, ich weiß, wer du bist. Ich sehe jetzt die Familienähnlichkeit. Du bist ein Kind Gottes. Und dann sagt er dem Jungen noch, Junge, du hast ein großes Erbe bekommen, mach was draus. Du jetzt gewusst hat, es ist kein Makel, wenn man keinen irdischen Vater hat, sondern es ist ein großes Vorrecht, wenn man weiß, der Vater im Himmel ist unser Vater. Und als veränderter Mensch ist der Junge weggegangen. Und dann sagte der Mann nachher, dieser Junge war ich. Ich bin der gewesen, der mein Vater hatte. Und das hat mich verändert. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Und dann meinte der Theologe, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Als der Mann weggegangen ist, hat er dann die anderen gefragt, ob sie wüssten, wer das Junge gewesen ist, der mit ihm gesprochen hat. Sagt mir, ja, ja, der ist ganz bekannt. Das ist der ehemalige Gouverneur von Tennessee, der zu seinen Leuten ging. Allein aus dem Wissen, wer er ist, ist er etwas geworden. Und das möchte ich dir mitgeben, weil Jesus Herr einer Gemeinde ist, Vater des Leibes, Haupt des Leibes, bist du, wenn du zu Jesus gehörst, ein Kind Gottes, du gehörst zur Familie Gottes. Das ist ein Vorrecht, etwas Besonderes, etwas, dessen wir uns freuen dürfen. Das ist eine besondere Zusage und deshalb dürfen wir den Kopf hochtragen, nicht stolz, sondern wissend, wer eben unser Herr ist. Und wissen, dieser Vater, von dem erfahren wir an anderer Stelle, der sitzt im Himmel und ist dein und mein Fürsprecher. Ja, das ist nicht unser Ankläger, das ist der andere, der Böse, der ist der Ankläger. Jesus ist im Himmel und ist dein und mein Fürsprecher. Das finde ich sehr tröstlich, dass wir das so mitnehmen dürfen. Jesus sitzt im himmlischen Rat, alle stehen, nur Jesus und der Vater sitzen. Und er tritt für uns ein und er sagt, was getan werden muss. Er fällt Entscheidungen, ein großer Segen. Ich möchte zusammenfassen, ich hoffe, das wird deutlich, Himmelfahrt ist eigentlich unterbewertet. Himmelfahrt ist ein christliches Hochfest, etwas wirklich Bedeutsames. Wir denken daran, Jesus kehrt zum Vater zurück, es ist auch irgendwie Vatertag, ne? Jesus kehrt zum Vater zurück als Herrscher und er ist jetzt König in Reichweite, wir haben das gehört, das Wort die Erde bekommt eine neue Bedeutung, wir haben einen Herrn in Reichweite. Weil er so weit weg ist, ist er uns jetzt ganz besonders nah. Er kann jetzt an und durch und für uns wirken, ihm gehört alle Macht und Herrlichkeit. Und darum kann man dem Paulus am Ende, möchte ich das so sagen, uns eine Zusage mitgeben, aus Römer 8, die wir alle kennen, wo Paulus dann sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Und schöne Himmelfahrt. So, und wir wollen jetzt nochmal beten und dann singen wir gleich, du bist erhoben, weil das ist, an was wir heute denken. Herr, danke dir für diesen mutmachenden Text von Paulus, der uns so deutlich machen will, mit welcher Kraft du in uns arbeitest und wirkst, dass es die gleiche Kraft ist, die eben Jesus erhoben hat, zu Rechten Gottes. Der über alle Namen gesetzt ist, es gibt keinen Namen, der irgendwie an Jesus herankäme und alles ist unter seine Füße getan. Und wir haben auch gehört, der ist auch noch das Haupt seiner Kirche. Ja, das ist wirklich wunderbar. Dafür wollen wir dich nochmal loben und preisen, dir von Herzen danken, dass das in unserem Leben wirklich den Unterschied macht, den entscheidenden Unterschied, zu wissen, du bist unser Herr in Reichweite. Du bist der, der uns hält und trägt und dein Wort gilt. Und darum sind wir heute hier und feiern und freuen uns und wollen dich nochmal von Herzen loben. Und das wollen wir jetzt auch singen. Gib uns da wirklich auch die richtige Leidenschaft zu. Amen. Du bist da oben.